Etwa 250 Kilometer Abstand liegen auf der Landkarte zwischen Hoffenheim und Augsburg. Doch mit Blick auf die Tabelle der Fußball-Bundesliga war es ein Nachbarschaftsduell zwischen beiden gestern Abend. Gewonnen hat es die Heimmannschaft Hoffenheim mit 3:1, wodurch die TSG jetzt Tabellenzehnter ist vor dem 11. Augsburg. Stefan Kerstold berichtet.
Die TSG ging früh durch den herausragenden Grilic mit 1:0 in Führung. Caligiuri gelang überraschenderweise noch vor der Pause der 1:1 Ausgleich. Hoffenheim ließ in dieser Phase zahlreiche hochkarätige Torchancen liegen. Die Entscheidung fiel dann aber gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit, als Grilic seinen zweiten Treffer zum 2:1 markierte und Bebu kurz danach zum 3:1 für Hoffenheim traf. Augsburg teilweise sehenswert über die Flügel, aber im Strafraum der Hoffenheimer einfach nicht zwingend genug. Hoffenheim kann nach den Erfolgen in der Europa League nun auch mal in der Bundesliga jubeln.
Heute geht es weiter mit der Fußball-Champions League. RB Leipzig und Borussia Dortmund haben ihre letzten Gruppenspiele. Der BVB ist schon für das Achtelfinale qualifiziert und will bei Zenit St. Petersburg Gruppenerster bleiben. Leipzig ist in seiner Gruppe Dritter und zu Hause gegen Manchester United gefordert. Mit einem Sieg wäre die nächste Runde sicher erreicht, aber das Hinspiel in Manchester hat die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann 0:5 verloren.
Ich habe auch nach dem Spiel, und das haben wir auch in der Analyse dann mit einzelnen Spielern nochmal herausgestellt, dass wir schon gewisse Dinge auch gut gemacht haben, dass wir im letzten Drittel nicht torgefährlich genug waren. Insgesamt war das etwas zu ängstlich, finde ich, auch im Attackieren. Da können wir auf jeden Fall was dazu packen. Vor allem im letzten Drittel waren wir sehr, sehr statisch und haben gegen diesen sehr gut verteidigten Block, muss man auch sagen, dass Manchester nach vorne jetzt bis zur 70. nicht außergewöhnlich gut gespielt hat, aber sehr gut verteidigt hat. Und danach haben wir das Spiel einfach aufgehört. Das soll uns nicht passieren.
Wie wichtig im Fußball die TV-Einnahmen sind, das hat die Corona-Krise eindeutig gezeigt. Die Deutsche Fußballliga hat alles dafür getan, nach der Zwangspause so schnell wie möglich auf die Bildschirme zurückzukehren. Etwa 1,1 Milliarden Euro nimmt sie ab nächster Saison ein und jetzt hat das Präsidium entschieden, wie das Fernsehgeld unter den 36 Erst- und Zweitligisten aufgeteilt wird. Tim Brockmeier mit den Einzelheiten.
Zwar bleibt das Leistungsprinzip und damit die Frage, wie erfolgreich ein Club spielt und auf welchem Tabellenplatz er am Ende einer Saison landet, nach wie vor das wichtigste Kriterium bei der Verteilung der Medienerlöse. Trotzdem aber sorgte das DFL-Präsidium mit der Veränderung anderer Kriterien für eine nicht zu vernachlässigende Umverteilung von oben nach unten. So wird die Ausbildung und der Einsatz von Nachwuchsspielern künftig eine wichtigere Rolle im Verteilerschlüssel spielen und dank einer Kennzahl namens Interesse soll zukünftig auch mit einfließen, wie hoch das von einem Club generierte Interesse in der Öffentlichkeit ist. DFL-Boss Seifert sagte, wir glauben, einen Verteilerbeschluss gefasst zu haben, der die Solidarität betont und dabei hilft, dass alle 36 Profiklubs gut durch diese Corona-bedingte Krise kommen werden. Seifert befürchtet durch die Corona-Krise im deutschen Profifußball Umsatzverluste von etwa 2 Milliarden Euro.
Schon lange nutzt der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko den Sport als Bühne, um sich zu inszenieren. Lukaschenko ist nicht nur Eishockey-Fan, sondern auch Präsident des Nationalen Olympischen Komitees. Bei den Sommerspielen nächstes Jahr in Tokio soll er keine Bühne erhalten. Das Internationale Olympische Komitee hat Lukaschenko vorläufig suspendiert, wegen der Unterdrückung von Regimekritikern in Belarus. Markus Tepper.
Das Internationale Olympische Komitee hat den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko von allen olympischen Aktivitäten, einschließlich der Sommerspiele in Tokio, ausgeschlossen. Lukaschenko steht seit den Präsidentenwahlen im Sommer schwer in der Kritik, auch von Seiten des Sports. Das IOC sieht es offenbar als erwiesen an, dass die Führung des Nationalen Olympischen Komitees von Belarus, dem Lukaschenko ebenfalls vorsteht, seine Sportler nicht ausreichend vor politischer Diskriminierung innerhalb der Sportorganisation geschützt habe. Vorerst fließen die Fördergelder des IOC für Belarus direkt an die Athleten. Für die kommenden Sommerspiele in Tokio wird das IOC die Aufenthaltsdauer im Olympischen Dorf beschränken, um das Corona-Risiko möglichst gering zu halten. So dürfen Sportler frühestens 5 Tage vor ihrem Start ins Dorf einziehen und müssen es spätestens 2 Tage nach ihrem Wettkampf wieder verlassen. Ab den Sommerspielen 2024 in Paris gehören Breakdance, Surfen, Klettern und Skateboarding endgültig zum olympischen Programm.
Vor etwa einer Woche war es ein Fußballtrainer in Bayern, gestern war es ein Judo-Trainer in Berlin, der wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt wurde. Beide Fälle zeigen, dass Kinder und Jugendliche in Sportvereinen nicht immer den geschützten Raum vorfinden, den sie eigentlich vorfinden sollten. Das Urteil von 7 Jahren Haft gegen den Berliner Judo-Trainer hat Andrea Schültke am Landgericht verfolgt.
Die 7 Betroffenen waren bei der Urteilsverkündung im Gerichtssaal dabei. Zur Tatzeit waren sie zwischen 11 und 17 Jahren alt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass zwischen dem Angeklagten und seinen Athleten ein Abhängigkeitsverhältnis bestand, das der Trainer ausgenutzt hat. Er habe das Vertrauen der Eltern und der Judoka missbraucht. So drohte er den Jungen mit dem Rauswurf aus dem Verein, wenn sie nicht die von ihm eingeforderten sexuellen Handlungen an ihm vornehmen oder an sich vornehmen lassen würden. Möglicherweise gaben die Jungen den Forderungen auch deshalb nach, weil der Trainer eine Respektsperson und Vaterfigur für sie war. Die Taten hatten nach Auffassung des Gerichts in Trainingshallen, bei Wettkampffahrten oder während Trainingslagern stattgefunden. Neben dem Sportlichen griff der Angeklagte auch in das Privatleben seiner Judoka ein. So verlangte er Einblick in Schulnoten und Zeugnisse. Nur ein guter Schüler sei auch ein guter Judoka, sei sein Credo gewesen. Der Angeklagte hat die Taten nicht gestanden. Es gilt als sicher, dass er in Revision gehen wird. Es könnte noch bis weit ins nächste Jahr dauern, bis das Urteil rechtskräftig ist.
Bei der Handball-Europameisterschaft der Frauen in Dänemark hat es das deutsche Team in die Hauptrunde geschafft, aber nur knapp. 21:21 war das Ergebnis des Nervenkrimis im letzten Vorrundenspiel gegen Polen. Thorsten vom Wege mit dem Spielbericht.
Zwei Tage nach dem Debakel gegen Norwegen war der Mannschaft die Verunsicherung anzumerken. In der Startphase lief nichts. Die Polinnen führten schnell mit 6:2. Dann nahm der Trainer eine Auszeit und anschließend kam die deutsche Mannschaft etwas besser ins Spiel. Die erstmalige Führung durch Antilau und Roth bedeutete beim 9:8 auch gleichzeitig den Halbzeitstand. Selbst als Annika Lott und Xenia Smietz die Deutschen mit ihren Treffern zum 19:18 bzw. 20:18 kurz vor Ende wieder nach vorn brachten, war die Entscheidung noch nicht gefallen, denn Polen kämpfte sich noch einmal auf 21:21 heran. Durch das Remis geht es für die Deutschen am Donnerstag in der Hauptrunde weiter. Um dort bestehen zu können, muss allerdings eine enorme Steigerung her.
Ein Gegner sind dann die Kroatinnen. Im deutschen Handballnationalteam der Männer hat einer der erfahrensten Spieler für die kommende Weltmeisterschaft abgesagt. Patrick Winczek will nicht zum Turnier nach Ägypten reisen wegen der Corona-Pandemie. Möglich, dass seiner Entscheidung weitere Handballnationalspieler folgen.